So wie wir heute Abend hier sind, waren wir vor einigen Jahren wahrscheinlich nicht. Damit meine ich nicht, dass einige von uns vor einigen Jahren nicht hier in der Freizeit gewesen sind, sondern dass die meisten von uns in ihrem Leben einen Lebenswandel durchgemacht haben. Das, was manche der Schüler und Mitarbeiter hier auch in einem Zeugnis erzählt haben, bei ihnen gab es eine Zeit, bevor sie zu Jesus Christus gekommen sind, bevor sie ein neues Leben begonnen haben und danach ein Leben mit Jesus Christus. Und dazwischen hat es immer ein Ereignis gegeben, was wir manchmal Bekehrung nennen, was wir Umkehr nennen, was wir Lebenswende nennen, etwas, wo sich in unserem Leben etwas grundsätzlich verändert hat. Und in der Bibel gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie Gott Menschen anspricht, zur Umkehr führt, wie er ihnen ein neues Leben ermöglicht. Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, zu denen Gott direkt spricht, in einer Offenbarung beispielsweise oder in einer Stimme vom Himmel. Wenn wir nur an das Neue Testament denken, in erster Linie, dann fällt uns beispielsweise Saulus ein. Saulus, der vor Damaskus ist, plötzlich auf seinem Pferd reitet er dort und dann fällt er auf die Erde, er sieht ein Licht vom Himmel und Jesus Christus spricht zu ihm und er kehrt um und beginnt ein neues Leben. So kann Gott Menschen zur Umkehr führen. Jemand, der sogar ganz hart gesotten ist und die Christen verfolgen will. Es gibt auch andere Möglichkeiten, so dass Gott Menschen benutzt, dass Gott Menschen direkt beauftragt und sagt, geh du dahin, da hinten, da wirst du jemanden treffen und dem sollst du etwas vom Glauben sagen. Da denken wir beispielsweise an den Kämmerer aus dem Morgenland, aus dem Mohrenland im Apostelgeschichte 8, zu dem der Philippus gesandt wird. Der Philippus weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht, da sagt ihm Gott einfach, mach dich auf diese Straße, da in der Wüste, da sollst du hingehen, da wirst du jemanden treffen und dann wirst du schon sehen, was du weitermachen musst. So kann Gott Menschen auch erreichen. Aber im ganzen Neuen Testament, das, wie Gott an den meisten Stellen Menschen erreicht, ist nicht durch Offenbarung, Visionen vom Himmel, ist auch nicht dadurch, dass er Menschen beauftragt und sagt, geh du jetzt genau zu dieser Person, an dieser Stelle, an diesen Ort und dann wirst du da jemanden treffen, sondern die meisten Menschen im Neuen Testament kommen zum Glauben durch den pauschalen Auftrag, beispielsweise an den Paulus, von dem wir lesen, er sagt, er ist ein Schuldner allen Heiden, er ist ein Schuldner allen Menschen und er geht hin und predigt dort und die Menschen, die zuhören, kommen zum Glauben. Ich denke beispielsweise an Philippi, die Lydia, die dort zum Glauben kommt, in Apostelgeschichte 16. Da steht einfach bloß, da lesen wir, und Paulus kam dorthin nach Philippi und an dem Fluss, da trafen sich die Frauen morgens und Paulus ging dorthin und predigte da. Und nach einer Zeit kam diese Purpurkrämerin als erste Frau in Europa zum Glauben an Jesus Christus. Aber da ist kein spezieller Auftrag. Nirgends lesen wir, dass Paulus eine Vision gehabt habe, nun geh an den Fluss und da wirst du eine Frau treffen und der musst du predigen. So etwas nicht. Gott hat sich auch nicht der Lydia direkt mit einer Stimme vom Himmel oder einer Offenbarung geoffenbart. So nicht, nein. Sondern Paulus hat den Auftrag bekommen, wie wir das ja im Matthäus-Evangelium im letzten Kapitel lesen, geht hin und predigt und lehret sie und mache zu Jüngern und das hat er getan. Er hat den Auftrag von Jesus Christus nochmal speziell bekommen, als er vor Damaskus war und später in Antiochien, als er zusammen mit Barnabas ausgesandt worden ist, eben geht hin, ihr sollt die Apostel der Heiden sein. Ihr sollt denen etwas vom Glauben an Jesus Christus weitergeben. Da sehen wir, das ist das Häufigste. Die meisten Leute im Neuen Testament sind so zum Glauben gekommen. Und um das Ganze einmal zu vertiefen, um zu sehen, ob das auch dem entspricht, wie wir heute leben, kann ich hier ja gerade einmal den Test machen und nachfragen, wer von euch zum Glauben gekommen ist durch eine Vision oder eine Stimme vom Himmel oder so etwas. Das gibt es, aber gibt es hier jemanden, der so zum Glauben gekommen ist? Ja. Zwei habe ich gesehen, die haben sich jetzt gemeldet. Okay. Ist jemand von euch zum Glauben gekommen, weil jemand von Gott direkt so den Auftrag bekommen hat? Also geh zu dem hin und dem sage etwas und dann ja, wird es zum Glauben kommen. Gibt es so jemanden, von dem ihr das wisst, der Person, die zu euch gekommen ist, mit euch gesprochen hat, dass die euch das gesagt hat? Gott hat mir gesagt, ich soll zu ihr kommen. Da sehe ich jetzt niemanden, der sich meldet. Wenn ich jetzt, ja, da hinten doch, jetzt, wenn ich dann noch als letztes frage, wer ist zum Glauben gekommen? Nun, weil Menschen, die ihr getroffen habt, diesem pauschalen Auftrag Gottes nachgekommen sind. Also geht hin, lehret sie, machet sie zu Jüngern. Also dass einfach irgendjemand zu euch gekommen ist, der das nicht als speziellen Auftrag gehabt hat oder der euch was vom Glauben erzählt hat und so seid ihr zum Glauben gekommen. Gibt es da jemanden, der so zum Glauben gekommen ist? Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich die meisten anderen melden, denn irgendwie müsst ihr ja zum Glauben gekommen sein, nicht? Und einige würden dann vielleicht sagen, na ja, das war, indem ich selbst unabhängig davon in der Bibel gelesen habe. Auch das gibt es natürlich. Es gibt es auch, dass dann einige da sind, die sagen, durch meine Eltern, obwohl das ja auch dem allgemeinen Auftrag der Mission entspricht, auch wenn die Eltern ihren Kindern etwas vom Glauben weitergeben, dann ist das ja ein Teil dieses allgemeinen Missionsauftrags, den Jesus Christus uns gibt. Nun, wenn wir so zum Glauben gekommen sind, wenn wir einmal anerkennen in der Bibel und bei uns selbst in unserem Leben, dass das der Weg ist, wie Gott die meisten Menschen heutzutage erreichen will, dann stehen wir hier natürlich vor der Frage und vor der Situation, das, was andere Menschen uns getan haben, da, wo andere Menschen uns etwas weitergesagt haben von ihrem Glauben, seien es unsere Eltern, seien es Freunde, Arbeitskollegen oder sonst irgendjemand, dann sind wir jetzt natürlich gefragt, genau das Gleiche für andere Menschen zu tun. Denn wir müssen damit rechnen, dass Gott, so wie er damals gehandelt hat, so wie er gehandelt hat an uns, so will er und wird er auch in der Zukunft handeln, nämlich durch uns. Durch uns, die wir Christen sind, andere Menschen erreichen mit dem Evangelium dafür, dass sie etwas hören von dem, was wir in unserem Leben auch erfahren haben. Und für uns wäre ja erst einmal die Frage, die man sich heute in einer Zeit vom Pragmatismus stellt, ja warum denn überhaupt? Und warum denn überhaupt? Nun ja, da könnte ich einmal sagen, das, was du Gutes bekommen hast, das kannst du auch weitergeben. Wem das nicht genügt, dem müssten wir lesen, wie das nun im Matthäus-Evangelium am Ende im 28. Kapitel steht. Ich möchte es gerade einmal vorlesen, für all diejenigen, die das nicht mehr gut in Erinnerung haben. Matthäus Evangelium 28, der Missionsbefehl, bevor Jesus Christus in den Himmel auffährt. Da lesen wir. Und Jesus trat herzu, in Vers 18, und Jesus trat herzu mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann eben ist das Ende, was Jesus als Auftrag, sozusagen als Vermächtnis seinen Jüngern, seinen Nachfolgern weitergibt. Also wir sehen, schon wenn allein gar kein anderer Grund dafür sprechen würde, dann müssten wir sagen, das ist der direkte Auftrag Gottes und das sollte uns eigentlich schon genügen. Aber darüber hinaus gibt es, glaube ich, andere Punkte in der Bibel, die uns daraufhin ansprechen, nämlich, dass wir sagen, da gibt es ja Vorbilder. Vorbilder von Personen, die uns vor Augen sind, wo wir sagen, eigentlich wollen wir genauso sein wie diese Person. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, wenn ihr in der Bibel lest, also manchmal bin ich dann frustriert und denke, also so wie der werde ich ja sowieso nie. Also so vollkommen und so, was der alles geleistet und gemacht hat. Aber trotzdem, selbst wenn ich das nie erreichen kann, ich habe manche dieser Personen und allen voran natürlich Jesus Christus, die als Vorbilder zu sehen, so möchte ich eigentlich auch sein, so möchte ich leben, so möchte ich anderen Menschen gegenübertreten können. Und was haben diese Personen alle gemacht? Wenn wir nur mal die neutestamentlichen Gläubigen dort sehen, was hat sich insbesondere bei denen ausgezeichnet? Bei Petrus, bei Jakobus, bei Barnabas, bei Paulus, bei Timotheus, bei Titus. Was waren das alles für Menschen? Das, was ihr Leben ausgezeichnet hat, war, sie haben ihr Leben aufgegeben und sind hingegangen, um anderen etwas vom Glauben weiterzugeben, den sie selbst in ihrem Leben erfahren haben. Also, ich denke auch, wegen Vorbildern, die wir in der Bibel haben, können wir sagen, so wie die das gemacht haben und ich will sein so wie die, dann muss ich auch so hingehen, wie die das getan haben. Darüber hinaus ist ein weiterer Punkt und den möchte ich nur so am Rande erwähnen. Ich denke, wenn wir diesem Auftrag gehorsam sind, dann werden wir Abenteuer erleben. Heute gibt es viele Leute, die sind auf der Suche in ihrem Urlaub, die kommen dann vielleicht nicht unbedingt nach Brake, obwohl man hier ja auch Abenteuer erleben kann, sondern die machen dann irgendwie so Extremurlaub mit den Füßen aufhängen und dann irgendwo an einer Brücke sich herunterbaumeln lassen, herunterspringen am Gummiseil oder eben dann Snowboard Snowboarding, in den am Kilimanjaro an Hubschrauber festgehängt oder einmal die Durchquerung des Südpols in 14 Tagen auf Skiern oder was weiß ich oder 200 Meter unter dem Wasser 3 Monate lang Schach spielen oder was weiß ich, was da alles für Sachen gibt. Letztens habe ich sogar davon gelesen, ein neues Angebot, was es gibt, eben in Amsterdam, da kann man, das ist auch so ein Erlebnisurlaub, für die gestressten Manager ist das insbesondere gedacht, da hat ein ehemaliger Penner sich überlegt, dass er ja auch seine Karriere als Penner so finanziell nützen könnte, und da ist die Möglichkeit, 14 Tage als Penner in Amsterdam. Und das läuft dann so, du gibst dein ganzes Geld erstmal ab diesem Penner, dein ganzes Hab und Gut gibst du ab, und dann darfst du eben nur in Lumpen gekleidet, die er dir gibt, darfst du da irgendwo unter den Brücken schlafen, die Leute anbetteln und so, und da haben sich einige Manager gemeldet und fanden das ganz toll, sie erleben etwas dabei. Natürlich ohne Geld, das ist ja klar, nicht? Aber ich sage euch, mit Jesus Christus ist es viel spannender. Wenn wir mit Jesus Christus leben, dann werden wir viel mehr Abenteuer erleben. Denn es ist oftmals so, ich könnte euch da den ganzen Abend von Dingen erzählen, die mir passiert sind in meinem eigenen Leben, wo ich gesagt habe, also ich will dem gehorsam sein und hingehen. Anderen Leuten etwas vom Glauben sagen. An eine Sache, die sich mir sehr eindrücklich eingeprägt hat, weil ich damals noch relativ jung war und dann meine ersten Erfahrungen gesammelt hatte, eben hinzugehen an die Haustür. Und da erstmal die schwere Überwindung so, also mir nie so schwer gefallen, auf eine Klingel zu drücken, ne? Dann die Klingel zu drücken und dann Klingling, und dann konnte ich ja nicht mehr weglaufen, musste ich da stehen bleiben. Und ich erinnere mich, ich war unterwegs in der Eifel und eben so von Haustür zu Haustür in einem Wohngebiet, und schließlich dann bin ich da so an einem langen Zaun, der vor dem Haus angebracht ist, und die Haustür ist an der Rückseite des Hauses, und ich mache die Tür auf, gehe dann über den Garten, bin schließlich so ungefähr 100 Meter da in das Grundstück hineingelaufen, gucke dann um die Hausecke herum. Und in demselben Moment, da schaut so eine deutsche Dogge, so ein ziemlich großer Hund, schaut an der anderen Seite um die Ecke, schaut mich einen Moment an und kommt dann mit großen Sätzen auf mich zugelaufen. Und obwohl ich nun kein Sprinter bin, ich bin eher für den etwas gemäßigten Langlauf geeignet, dann habe ich in dem Moment meine Beine in die Hand genommen, bin mit einem Satz da über den Zaun rübergesprungen. Und diese deutsche Dogge, obwohl die ja sicherlich auch springen konnte, die ist dann auf der anderen Seite geblieben und hat gekläfft dort. Und in dem Moment also... Boom, 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 nicht so, das Herz ist mir geschlagen. Aber mit Gott können wir Abenteuer erleben, nicht? Also, das in jedem Fall. Also auch ein Grund, um hinzugehen, um zu anderen Menschen zu gehen, ist sicherlich ein Grund, Jesus Christus gehorsam zu sein. Wir können etwas mit Gott erleben. Ein Leben mit Gott ist nicht langweilig. Also so ist das zumindest, habe ich das immer wieder erlebt. Glaubensschritte auch vorangetan. Also ich erinnere mich daran, eine andere Situation war, wir haben uns vorgenommen, eben in der Stadt, da in einer Fußgängerzone, wo wir eine Genehmigung hatten, nur für den Tag, nur zu diesem Nachmittag eine Freiversammlung zu machen. Und es hatte den Tag vorher geregnet, es hatte diesen Morgen geregnet, und wir saßen da zusammen schon ziemlich betrübt und haben gedacht, was machen wir jetzt? Haben wir gebetet und es hat geregnet, und haben wir gedacht, naja, so im Glauben vorangehen, ne? Ich habe ins Auto gestiegen, es hat geregnet, und na, ich muss sagen, leider zu meiner Beschämung, ich habe dann doch noch einen Regenschirm mitgenommen dort in die Fußgängerzone, und dann waren wir schließlich da und es hat geregnet, wir sind ausgestiegen, ich habe dann einen Regenschirm mitgenommen, die anderen haben mir schon gesagt, naja, also Michael, das ist ein bisschen ungläubig, nicht? Denn immerhin, also wir haben doch gebetet, Gott wird dann auch antworten, und ob ihr es glaubt oder nicht, es war so, wir sind da in der Fußgängerzone gewesen, der Regen hört auf und wir haben da ungefähr eine Stunde unser Programm gemacht, eine halbe Stunde später, wir saßen im Auto wieder und es hat weiter geregnet und es hat noch den nächsten Tag geregnet, und ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist. Vielleicht gibt es ja sowas wie Wetterloch, nicht? Da ist in der Mitte irgendwo nichts oder was weiß ich, wie Gott das gemacht hat. Aber mit Gott kann man etwas erleben, wenn man sich darauf einlässt, von dem, was Gott uns beauftragt. Darüber hinaus ist es manchmal auch so, dass wenn wir diesem Auftrag Gottes nachgehen, wir können etwas lernen. Also mir ist es so, ich habe sehr viel gelernt von anderen Menschen, auch von Ungläubigen gelernt. An einen Fall erinnere ich mich, das war hier an der Bibelschule in einer Einsatzwoche mit einigen Schülern. Ich glaube sogar, das war in Bietigheim-Bissingen, als wir da unterwegs gewesen sind. Und da war ich an der Haustür geklingelt, eben ein Mann, ganz aufgelöst, hatte gesagt, nein, also ich habe gar keine Zeit, ich erwarte eine ganz dringende Sendung, war total von der Post, Postauer aufgebracht. Ja, da habe ich gesagt, ja, was ist denn das und so, ein bisschen erstmal neugierig nachgefragt. Da hat er gesagt, ja, das sind Fische, ich sammle eben Fische bei mir und habe dann ganz viele Aquarien gesagt, oh, das ist interessant, also Fische kenne ich mich gar nicht so viel aus, zeigen Sie mir doch mal. Und dann sind wir ins Haus gegangen, der hat uns dann alle möglichen Fische gezeigt, der hatte also bestimmt 20 Aquarien in seinem Haus, überall standen da welche rum, und schließlich kam gerade in dieser Zeit auch die Sendung mit den Fischen, und dann hat er die rausgenommen aus einer Kühlbox und angeschaut und geschüttelt, und die lagen da wie tot drin, und er war ganz frustriert, oh meine armen Fische, die da drin waren. Und dann hat er mir noch erzählt, wie man illegal Fische eben irgendwo so aus den Ländern der dritten Welt, so aus der Karibik holen kann, weil die alle unter Artenschutz sind. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt's so eine Art Fischmafia in Deutschland. Und die reisen dann dahin und schmuggeln die in ihrem Gepäck eben mit nach Deutschland und versenden die dann da. Und so hat er das auch bekommen. Und dann war er verzweifelt, ja, was mache ich denn? Und das sagt er schon, also dieser Postdienst, den habe ich das erste Mal probiert, so ein privater Postdienst, aber das taugt ja nichts. Die haben bestimmt die irgendwo draußen stehen lassen in der Nacht. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich als Christ, ich würde jetzt ja beten, nicht? So in dieser Situation. Und schon waren wir mitten im Gespräch. Ja, also beten, hilft das denn überhaupt etwas und so? Und da habe ich ihm Beispiel erzählt, wo das in meinem Leben geholfen hat. Und wir waren mitten im Gespräch bei einer Person, die vorher gar nichts davon wissen wollte, die total bei anderen Gedanken gewesen war. Und ich habe gleichzeitig da Sachen gelernt. Der hat mir alles Mögliche erzählt von Fischen. Ich habe ihm erzählt von Jesus Christus. So haben wir ausgetauscht miteinander. Ich habe etwas gelernt, er hat etwas gelernt. Wir haben ihn dann eingeladen und sind nachher nochmal bei ihm vorbeigekommen. Und so kann auch das, wenn wir Jesus Christus gehorsam sind, es ist eine Bereicherung für uns selbst. So, tatsächlich, sie haben sich nachher wieder erholt, nicht? Also von daher, ich kann froh sein in dem Moment, muss ich sagen, nicht? Was wäre passiert, wenn das schiefgegangen wäre, ja, in dem Moment, ja. Darüber hinaus ist es so, wir können dadurch neue Freunde gewinnen. Stellt euch einmal vor, da sind Menschen, die Gott mit Sachen begabt hat und ihr gewinnt neue Freunde, indem ihr gehorsam seid und hingeht. Ich erinnere mich an ein Ehepaar in der Schweiz. Die kennen wir jetzt seit 4 Jahren. Immer wieder, wenn wir in die Schweiz fahren, besuchen wir sie dort. Er hat sich selbstständig gemacht, hat ein eigenes Unternehmen, ein junges Ehepaar. Wir haben sie kennengelernt, beziehungsweise erstmal Vivian, das war so, mit dem Kleinen, der kleinen Eva, so im Kinderwagen spazieren gefahren der Straße, war eine junge Frau mit einem Kind im gleichen Alter. Na, dann spricht man, was ist mit dem Kind? Dann haben wir die Frau mal eingeladen, wir haben das Ehepaar mal eingeladen, wir haben sie besucht, wir sind im Gespräch und fast jedes Mal, wenn wir zu ihnen kommen, sprechen wir auch über Glaubensangelegenheiten, über persönliche Sachen und immer wieder über den Glauben. Und Schritt für Schritt kommen wir dort weiter, eben unserem Anliegen, sie zu Jesus Christus zu führen. So, wir können neue Freunde kennenlernen, dadurch, dass wir gehorsam sind zu Jesus Christus. Und wir können letztendlich auch neue Glieder in unsere Gemeinde hineinbekommen, eine Bereicherung für jede Gemeinde. Wenn ihr euch da überlegt, da sind jetzt zu knappe Kräfte bei den Jungschalern oder bei den Kindern oder bei den Erwachsenen. Nun, dann missioniert doch, evangelisiert, geht hin, bringt die Leute zu Jesus Christus. Ihr werdet keine Probleme mehr mit Mitarbeitern in der Gemeinde haben. Da werden Leute zum Glauben kommen, die begabt sind, denen Gott diese Begabung gegeben hat, die sich einbringen. Die Gemeinde wächst, es wird auch diese Aufgaben ausgefüllt werden können. Und darüber hinaus, wenn wir diese Sachen alle einmal etwas zurückstellen als zweigrangig, dann müssen wir sagen, zumindest unsere Liebe den Menschen gegenüber sollte uns dahin treiben. Und Liebe ist ja das, Liebe deinen Nächsten, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wie sieht denn die Liebe aus? Liebe einem anderen Menschen gegenüber, ja, unsere Geschwister können wir ja sagen, also die lieben wir, sind wir nett und freundlich, denen bieten wir mal einen Kaffee nach dem Gottesdienst an und ab und zu dürfen sie uns auch mal besuchen und zum Geburtstag gratulieren wir auch. Aber Liebe ist ja viel mehr, sowohl unter Geschwistern als auch zu den Ungläubigen, denn das sind ja auch unsere Nächsten, mit denen wir zu tun haben. Ja, wie drückt sich da unsere Liebe aus? Sagen wir, ich liebe dich so sehr, aber du kannst ja in die Hölle gehen, spielt ja keine Rolle bei mir, nicht? Also das interessiert mich ja nicht. Ich lasse dich ganz in Ruhe, so sehr liebe ich dich. Du kannst machen, was du willst, du kannst glauben, was du willst, deine Zeit verbringen, wie du willst. So sehr liebe ich dich. Wie ist das mit unserer Liebe anderen Menschen gegenüber? Und wie ist es mit der Konsequenz unseres Wissens? Sind wir wirklich davon überzeugt, dass Menschen ohne Gott in die Hölle gehen? Oder ist das mehr so, dass wir sagen, naja, also irgendwie bin ich da reingeboren und irgendwie, ja, so radikal würde ich das ja nicht sagen. Also vielleicht sagen wir ja, die einen, die werden gerettet und die anderen, naja, also die werden halt nicht gerettet, nicht? Ja, vielleicht haben sie sogar noch mal eine Chance und wer weiß, also, ja, und Hölle sowieso, also da gibt es das überhaupt heute, kann man doch nicht mehr sagen, nicht? Überhaupt Hölle, sowas. Also ich möchte euch jetzt nicht auffordern, zu eurem Nachbarn hinzugehen und sagen, du gehst in die Hölle, wenn du jetzt nicht in den Gottesdienst kommst. Das wäre sicherlich der falsche Weg. Sondern ich rede davon, was ist in unserem Kopf? Von welcher Überzeugung werden wir in unserem Leben geprägt? Gehen wir tatsächlich davon aus, dass die Menschen in unserer Umgebung, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unsere Verwandten in die Hölle gehen werden? Dass die in der Macht des Satans stehen? Wenn wir uns das wirklich zu Bewusstsein kommen lassen, so wie Wesley, von dem man ja sagt, eben gebt mir, ich glaube 10 Männer, hat er gesagt, 10 Männer, die nichts mehr fürchten als die Hölle und nichts mehr ehren als Gott, so ähnlich hat er das gesagt, dann werde ich die Welt revolutionieren. Ist es vielleicht so, dass wir das gar nicht mehr so ernst nehmen? dass wir vielleicht für uns gedacht haben, naja, wir haben uns jetzt gerade aus dem Sumpf gerettet, wir haben es gerade geschafft, freuen uns, feiern, haben gute Gemeinschaft, genießen das Leben. Aber die anderen, wie sieht es aus mit unserer Liebe diesen Menschen gegenüber? Und nun, wenn wir diese Punkte alle hören, dann sollte das eigentlich schon genügen dafür zu sagen, gehe hin, missioniere, sprech mit den Leuten über den Glauben. Was ist es denn, was uns dann zurückhält, von dem das zu tun? Ich denke, an vielen Stellen ist es einfach unsere Bequemlichkeit. Es ist traurig, aber es ist wahr. Es ist oftmals unsere Bequemlichkeit. Wir haben es uns gemütlich eingerichtet in unserem Leben als Christen. Wir schlagen auch gerne einmal die Beine hoch und sagen, na, jetzt habe ich den Tag gut erledigt, ich habe auch meinen Dienst gut getan, habe niemanden betrogen, habe nicht viel gelogen, war freundlich zu meiner Frau gewesen, habe noch etwas mit meinen Kindern gespielt. Jetzt habe ich doch ein Recht darauf, mich auszuruhen, meine Bequemlichkeit zu genießen, den Schrebergarten zu bearbeiten, Freunde einzuladen, einen Fernsehfilm zu schauen, ein schönes Buch zu lesen, ein bequemes Leben zu führen. Und wie einfach ist das in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ja alle genügend Geld, viele haben ein eigenes Häuschen, besonders im Schwabenländle, wo man ja sagt, schaffe Häusle baue, und dann fühlt man sich wohl, dann hat man für das Leben ausgesorgt und dann hat man Bequemlichkeit. Diese Bequemlichkeit wiegt uns in Ruhe, die lasst uns träge werden und hält uns davon ab, zu anderen Menschen hinzugehen. Aber wir sollten aus dieser Bequemlichkeit aufwachen. Denn irgendwann sind wir mal am Ende des Lebens, irgendwann werden wir auch vor Gott stehen. Und er wird fragen, was hast du mit der Zeit gemacht, die ich dir anvertraut habe? Was hast du mit den Talenten gemacht, die ich dir anvertraut habe? Und dann werden wir vor Gott sagen können, ja, also ich habe gearbeitet, ich habe mein Geld verdient. Und ja, also du kannst ja nicht mehr von mir verlangen. Also 40 Stunden Woche, nicht? Und danach muss ich auch mal ausruhen können. Werden wir sowas vor Gott sagen können? Werden wir das vor Gott sagen können? Gott will unsere Ruhe. Ihr erinnert euch, am ersten Abend habe ich das gesagt. Aber Ruhe heißt auch immer wieder, dass wir uns irgendwann mal auf die Socken machen. Eben, wenn wir an Elia denken, der hat seine Ruhe gehabt, der hat seinen Urlaub gehabt, aber danach hieß es, also wieder zurück zum König Ahab, jetzt kommt der nächste Auftrag. Und so soll es für uns auch sein. Ruhe ja, aber nicht unser Leben lang. Nicht bis zum Pensionsalter und dann den Rest des Lebens ja sowieso, weil wir nicht mehr können. Nein, sondern für Gott gibt es kein Rentenalter in diesem Sinne. Manchmal ist es, glaube ich, auch einfach die Menschenangst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so ähnlich wie bei mir, wenn ich dann da stehe und klingle und jetzt denke, oh, was wird der jetzt wohl denken und sagen und machen? Oder was wird mein Arbeitskollege sagen, wenn ich dem mal etwas vom Glauben erzähle? Oh, wie schlimm, wie fürchterlich, was wird er von mir denken? Und das kann uns davon abhalten, anderen Menschen etwas vom Glauben zu sagen. Aber da möchte ich euch daran erinnern, denkt daran, die Menschen, mit denen ihr sprecht, die haben eine viel größere Angst als ihr. Denn an der Haustür, ihr seid vorbereitet, ihr wisst, jetzt sage ich was im Glauben. Da stellt euch mal vor, die Hausfrau, die gerade dabei ist, ihre Sachen zu kochen, an die Kinder denkt, die nach Hause kommen, die ist ja total überrascht. Die hat ja viel mehr Angst vor euch. Oh, was wollen die Leute jetzt vor mir? Nein, tut mir nichts, ich will nichts kaufen, ich will nichts haben und so. Ihr seid ja eigentlich da äußerst im Vorteil, nicht, wenn ihr mit den Menschen sprecht. Und ihr habt ja so viel erlebt im Glauben. Das haben die armen anderen Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, ja nicht. Wir müssen diese Menschenangst gar nicht haben. Und dann lesen wir hier sogar im Matthäus-Evangelium, da denkt ja Jesus an uns schwache Menschen, da denkt er an unsere Menschenangst. Und dann sagt er, siehe, ich bin bei euch bis an Ende aller Tage. Ich bin bei euch. Oder da sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Eben, und warum sagt er das? Ja, um diese armen Jünger da, diese armen Würstchen eben zu stärken, zu sagen, also jetzt gebe ich euch den Auftrag, geht hin, aber ihr müsst doch denken, ihr seid ja gar nicht ganz alleine. Ihr müsst nicht euch da euren Mann stehen oder das vertreten, sondern seht, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch, wenn ihr das macht. Und deshalb braucht ihr gar keine Angst zu haben vor den Menschen. Und das ist etwas, was ich immer wieder gespürt habe, gemerkt habe, wenn ich diese Menschenangst überwinde und hingehe und etwas spreche von dem, was Jesus mir gesagt hat und was ich in meinem Leben erfahren habe. Gott stellt sich dazu. Es ist tatsächlich so, wie Jesus das verheißt. Der Heilige Geist wird uns führen, wird uns Worte geben, wird uns vorbereiten, wenn wir das wollen. Plötzlich sind mir Gedanken in Erinnerung gekommen, wo ich vorher gar nicht dran gedacht hätte. Ein weiterer Fall, ich bin mit einem Mann am Fenster zu sprechen. Erstmal sagt er eben auch gar keine Zeit, das ist ja bei den meisten Menschen so, erstmal, die haben gar keine Zeit und hinterher merkt man, sie haben doch Zeit, das ist mich nur die Frage, wofür? Und dann langsam, sie bekommen Interesse und dann eben, ich erinnere mich noch, das war so eine Situation, der war im ersten Stock und ich musste die ganze Zeit so stehen und da mit ihm sprechen und das eben für eine Dreiviertelstunde und ich habe schon gedacht, naja, warum lädt er mich jetzt nicht ein nach Hause, wenn er da schon keine Zeit hat? Aber ja, ich meine, das kommt manchmal auch vor. Ich habe mit einem Studenten, das war in einer anderen Situation gesprochen, der sagt auch, keine Zeit, Prüfungen, morgen meine Prüfung, ich muss lernen. Und dann habe ich 2 Stunden mit dem gesprochen, obwohl er keine Zeit hatte, auch seine Prüfungen lernen müsste. Aber der hat mich auch nicht reingebeten. Jedenfalls... dieser Mann, mit dem habe ich nun gesprochen, der hat gesagt, ja, mir ist alles schlecht im Leben, ich bin krank und arbeitslos und alles vorbei und Gott kann es ja gar nicht geben. Und dann in dem Moment ist mir das Beispiel dafür eingefallen, ich hätte viele Beispiele, also so für meine Schüler, denen nenne ich viele Beispiele, was man solchen Menschen sagen kann, wenn sie sagen, ja, Gott kann es ja gar nicht geben. Und bei diesem Menschen, der fiel mir ein in dem Moment, und das war eine Führung von Gott in diesem Moment, ja, ich sage ihm, ja, wie ist das mit dem Radio? Wenn du ein Radio anstellst, nicht, das kannst du auch nicht sehen, was da passiert, aber kommt das aus dem Radio raus? Woher kommt denn das, was da im Radio drin ist? Ja, durch die Radiowellen. Und im nächsten Satz, da sagte er mir, ja, also, das ist mir eigentlich einsichtig, das verstehe ich, denn dieser Mann war Radio- und Fernmeldetechniker gewesen, hatte das gelernt. Genau das Beispiel aus seinem Alltag in der Arbeit. Also so ist es, wenn wir Jesus gehorsam sind, brauchen wir keine Menschenangst zu haben, sondern wir können darauf vertrauen, Jesus Christus führt uns. Manchmal ist es sicherlich auch die Unwissenheit. Wir kennen uns in der Bibel einfach nicht aus. Wir wissen gar nicht, was können wir den Personen antworten, wenn die uns fragen. Und da würde ich sagen, das ist allerdings ein ernsthafter Grund. Nur, es ist kein Grund, auf die Dauer nicht zu den Menschen zu gehen, sondern es ist ein Grund, mal schnell die Bibel vorzunehmen und anfangen, darin zu lesen und zu studieren und das kennenzulernen. Ja, natürlich kann ich keinem Menschen etwas weitergeben, was ich selbst nicht kenne. Aber dann würde ich sagen, auf, eben anfangen, in der Bibel lesen, die Bibel kennenlernen, Bibelverse auswendig lernen. Und dann langsam mit dem, was ich verstanden habe, hinzugehen. Wir müssen ja keine Professoren sein, ehe wir anderen Menschen vom Glauben sagen können. Aber wir müssen bemüht sein, die Bibel etwas kennenzulernen und den Leuten zu zeigen. Wenn wir sagen, Gott offenbart sich durch die Bibel, zeigt uns, was für uns wichtig ist, dann müssen die Menschen das ja auch merken, an dem, wie wir jetzt mit ihnen sprechen. Und an dem, was wir sagen. Nämlich, dass wir die Bibel genauso ernst nehmen. Manchmal ist es, glaube ich, auch einfach die Faulheit, die uns davon abhält. Wir sind einfach nicht kreativ genug, wir sind nicht einfallsreich genug. Da ist es vielleicht so, da sagen wir, naja, also gut, Missionsauftrag, den muss ich ja auch erfüllen. Jetzt einmal im Jahr, wir haben eine Evangelisation bei uns, ein Zelt wird aufgebaut, eine Halle wird gemietet und dann habe ich einen Packen Handzettel mit nach Hause bekommen. Naja, also stillheimlich, eben so wie der Mann hier in der Nacht, wie wir gelesen haben, von Nikodemus gehört haben, so stillheimlich in der Nacht schleiche ich mich an die Briefkästen und dann einreihen, bloß, dass niemand etwas hört und am nächsten Morgen mit dem ganzen Packung der Werbung am Samstag nehmen die Leute das raus, werfen das gleich ins Altpapier und ich sage, nun, diese Menschen haben das Evangelium gehört und sie haben es nicht gewollt und deshalb gehen sie zu Recht verloren, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ja, und da würde ich sagen, also das ist nun sehr kurzfristig, wenn Gott mit uns so gehandelt hätte, wahrscheinlich säße von uns heute Abend niemand hier. Sondern da hat Gott viel mehr Geduld gehabt, viel mehr ist er uns nachgelaufen, zumindest mir. Also ich weiß nicht, wie es euch da in dem Leben ergangen ist. Und da heißt es einfach Kreativität zeigen. Wie hat Jesus das gemacht? Hat Jesus das auch so gemacht? Sich irgendwo hingesetzt und mal gesagt, also, ja, wenn ihr irgendwas hören wollt, also dann kommt mal her, nicht? Jesus war total kreativ. Ich nehme nachher noch ein Beispiel, will euch das zeigen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wir müssen uns überlegen, wie, wenn wir wirklich einen Menschen lieben, wenn wir unseren Nachbarn lieben, stellt euch mal vor, euren Ehepartner, als ihr den kennengelernt habt, also so richtig im Überschwang der Liebe dem Ehepartner gegenüber, hättet ihr euch dem gegenüber auch so verhalten? So meinetwegen zu sagen, also ich weiß ja nicht, was ich dem schenken kann, also irgendwie treffe ich den heute Abend mal, aber mal sehen, was ich da im Schrank noch habe, am alten Geschirr, also meine Großmutter hat mir hier noch was gegeben und also hier, nimm das mal, weißt du, wir müssen dir was, ich muss dir was schenken, also bitte hier, bitte nimm, ne? Und würdet ihr so mit einem mit einem Freund, mit einer Freundin, die ihr gerade lieben gelernt habt, würdet ihr so mit ihr umgehen? Und wenn wir jetzt Liebe unseren Nachbarn gegenüber haben wollen, wenn es wirklich unser innerstes Herzensanliegen ist, der soll gerettet werden, würdet ihr dann so mit dem umgehen, zu sagen, also ja, so, hier hast du mal einen Zettel, nicht? Und wenn du willst, ja, also brauchst nicht, also ich zwinge dich nicht dazu. Und halt, wenn du was anderes vorhast, ist auch nicht so schlimm, nicht? Also würden wir so mit dem umgehen? Nein, da müssen wir uns überlegen, die Sprache sprechen, die er spricht. Ihm auch während des Jahres einmal begegnen, nicht nur einmal im Jahr. Und da auch zeigen, dass wir um ihn besorgt sind, uns für ihn interessieren, dass er uns ein Anliegen ist in seinem Leben. Nun, etwas anderes ist manchmal auch diese fehlende Überzeugung, dass der andere Ort verloren geht, das, was ich schon genannt habe. Denn sicherlich, wir müssen uns vor Augen führen, wenn wir hingehen, das ist nicht nur ein Gewinn, von dem ich gezählt habe, sondern es kostet natürlich auch etwas, das ist klar. Es kostet Selbstüberwindung, es kostet Geld, wenn ich mir mal überlege, nun der, das ist einer, der mag ganz gerne Pflanzen, mein Nachbar zum Beispiel. Dass ich da mal eine richtig schöne Blume irgendwo kaufe und sie dem vorbeibringe zum Geburtstag. Und da freut er sich wahnsinnig darüber. Und wenn ich dann einmal komme und ihn einlade, da wird er ja schon mit ganz anderen Ohren hören. Aber das kostet natürlich. Das kostet, erstmal muss ich mich damit beschäftigen, was mag der andere, womit beschäftigt er sich, wie denkt er, was ist dem wichtig. Dann auch Geld, Zeit kostet das, Bequemlichkeit kostet das. Ja, das ist schon etwas, was wir aufs Spiel setzen müssen. Aber das hat Jesus ja auch uns nicht anders verheißen. Er hat nicht gesagt, wenn du Christ bist, hast du ein bequemes, ruhiges, zurückgezogenes, in ewiger Gesundheit existierendes, in Reichtum seiendes Leben. Nein, das hat uns Jesus nicht verheißen. Sondern er hat gesagt, euch wird es so gehen, wie es mir ergangen ist. Und wenn wir dann nicht verfolgt werden, und da brauchen wir in Deutschland ja keine Angst zu haben, selbst bei den schlimmsten Gottesleugnern, dann können wir diese Kleinigkeiten nehmen, dass uns jemand nicht so achtet, dass jemand vielleicht mal ein spöttisches Wort über uns sagt, können wir eigentlich ruhig wegstecken. Jetzt möchte ich und will das zum Abschluss machen, dass wir etwas genauer hineinschauen in ein Gespräch, was Jesus geführt hat mit einer Person, und zwar handelt es sich hier um die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes Kapitel 4. Ich möchte erst einmal die Begebenheit vorlesen und möchte dann einige Punkte herausgreifen, um zu sehen, dass wir daraus, was wir daraus lernen können. Wie Jesus als Vorbild gelebt hat, uns zum Vorbild, wie er andere Menschen erreicht hat und wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Also jetzt sozusagen ein paar praktische Tipps, die wir in der Bibel direkt herausfinden, an dem Vorbild Jesu, wie wir mit anderen Menschen so strukturell sprechen können, worauf wir achten sollten, wenn wir mit Menschen sprechen. Ich lese erst einmal die Geschichte der Samaritanerin vor. Ihr könnt mitlesen, Johannes 4, Verse 1. Ich werde dann zwischendurch etwas überspringen, in bis 26 und noch ein Stück weiter. Als nun der Herr erkannt hatte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, wiewohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzt sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt die Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennst und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben und er würde dir lebendiges Wasser geben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihn eine Quelle des Lebens werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist schon da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommen wird, der wird uns alles verkündigen. Jesus sprach zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt und seht, der Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa Christus. Sie gingen zur Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihm die Jünger, das überschlage ich jetzt einmal, dann geht es noch weiter in Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn, um des Wortes der Frauen willen, die bezeugt hat, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen und sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. verschiedene Punkte. Ich möchte nur einige herausnehmen von denen, die ich mir notiert habe, die mir dort aufgefallen sind. Aber der Zeit wegen werde ich nur einige herausgreifen, wie Jesus hier handelt und was Jesus hier tut. Nun, zuerst einmal ist es so, Jesus wählt hier einen Ort aus, der für ihn ungünstig ist, aber ein Ort, wo er weiß, hier kann er in Ruhe mit dieser Person sprechen. Es ist an einem Brunnen zur Mittagszeit, da werden nicht sehr viele, sechste Stunde, eben 12 Uhr Mittag, so ungefähr, werden nicht sehr viele Menschen unterwegs sein. Er selbst ist in einer ungünstigen Situation. Selbst in dieser ungünstigen Situation, wo er viel getan hat, wir erinnern uns daran, er hat Auseinandersetzungen hier direkt vorher mit den Pharisäern gehabt, seine Jünger haben getauft, er hat gepredigt, gerade vorher im dritten Kapitel, eben das Gespräch mit Nikodemus, viele Auseinandersetzungen, Gott hat ihn gebraucht, er hätte jetzt durchaus sagen können, ich habe genug geleistet. Wir lesen sogar, er war durstig, er war müde durch die Wanderung, die sie gemacht haben von Jerusalem nach Samaria eben nach Galiläa. Aber was tut Jesus in diesem Moment? Er ist bereit, selbst zu einer Situation, die ihm ganz ungünstig erscheint. Und das ist, denke ich, eine Herausforderung auch für uns. Wir sollen nicht warten, und wir können auch nicht warten, bis wir in Topform sind, sondern wir müssen darauf warten, wann sich die Situation ergibt und dann bereit sein in dem Moment und dann auch unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Denn das, was in dem ganzen Geschichte hier auffällt, Jesus ist hier, er kommt zu der Frau und spricht sie erstmal und sagt, gib mir zu trinken. Und nun sagt mir mal in der Geschichte, wo bekommt Jesus denn zu trinken? Wo bekommt er in dieser Geschichte zu trinken? Gar nicht. Er ist im Gespräch mit der Frau, er geht auf die Frau ein und die Frau denkt gar nicht mehr an das Trinken. Sie lässt sogar ihr Trinkgefäß stehen, hinterher lesen wir ihren Krug. Und Jesus ist die ganze Zeit da, in der Hitze, in der Sonne, er schwitzt, er will was zu trinken haben, wartet auf seine Jünger, er ist müde, er spricht mit der Frau. Und statt dass er jetzt zwischendurch einmal sagt, seine berechtigt das Anliegen, also Frau, vergiss nicht, du wolltest mir doch was zu trinken geben, oder sollst mir was zu trinken geben. Er geht ganz auf diese Frau ein und stellt seine Bedürfnisse hinten an. Und ich denke, da sollten wir auch daran denken. Wenn es uns ehrlich um andere Menschen geht, nicht zuerst darum denken, dass es mir gut geht, dass ich es bequem habe, dass es mit mir gut läuft. Und das kann in ganz praktischen Dingen eine Auswirkung haben. Manchmal, wenn ich mit Schülern auf der Straße bin, dann weise ich sie auf solche praktischen Sachen hin. Zum Beispiel, so ein schöner sonniger Tag wie heute. Was macht man automatisch? Ich stelle mich irgendwo in den Schatten oder ich stelle so, dass die Sonne mir hinten auf den Kopf scheint. Was passiert mit jemandem, der mir gegenübersteht? Ja, der muss die ganze Zeit blinzeln, nicht, und schauen, weil der schaut mich an und sieht direkt in die Sonne hinein. Oder steht in der Hitze, ich stehe schön im Schatten, der steht an der Hitze und dann fließt ihm der Schweiß herunter, nicht, und ich bin dann ganz cool dabei. Und und da heißt natürlich hier an den anderen denken, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Ich stelle mich so hin, dass ich in die Sonne schaue und der andere nicht geblendet wird und es gut hat dabei. Zum Beispiel. Ja, man muss natürlich nicht immer in der Sonne stehen. Man kann auch sagen, wir stellen uns beide in den Schatten, wenn es möglich ist. Oder wir gehen irgendwie zusammen ins Café, das habe ich auch schon gemacht. Dann einfach Leute mal spontan eingeladen. Und das ist eine tolle Sache. Die sind froh. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Was, da ist jemand, sonst muss ich überall für bezahlen. Und da ist plötzlich jemand, der lädt mich einfach so zu einer Tasse Kaffee ein. Und ihr seht, die Leute sind schon viel offener. Und vor allen Dingen, die bleiben mindestens so lange, bis der Kaffee kalt ist und sie den Kaffee getrunken haben. Nicht? Und so lange habt ihr die Möglichkeit, mit diesen Menschen über den Glauben zu sprechen. Eine super Möglichkeit, dort mit jemandem zu sprechen. Aber das hier nur am Rande dabei. Jesus nutzt auch solche Möglichkeiten. Jesus stellt hier seine eigenen Bedürfnisse zurück. Ein nächster Punkt. Der nächste Punkt ist, Jesus geht hier von ganz normalen, vollkommen natürlichen menschlichen Bedürfnissen aus. Und er ist ehrlich und offen dieser Frau gegenüber. Jesus, der spielt jetzt nicht den frommen Macho vor, den starken Messias, der jetzt kommt und sagt, hier, also ich fange jetzt an und habe in meiner Vollmacht, sage dem Wasser, Wasser, komm jetzt aus dem Brunnen heraus. Und er springt aus dem Brunnen heraus. Die Frau ist so imponiert, dass sie sofort auf den Boden fällt und ihn anbetet. Nein, so geht es gar nicht, sondern er ist hier ganz menschlich, obwohl er es total anders machen könnte. Er ist ganz menschlich und sagt, Frau, ich habe Durst. Ganz menschlich gesteht er das dieser Frau ein. Und so sollten wir auch anderen Menschen gegenüber sein. Natürlich, offen, ehrlich, menschlich. Wir brauchen nicht die perfekten Menschen zu imitieren. Wir brauchen nicht so zu tun, bei mir ist alles perfekt, gar keine Probleme, sowohl in der Ehe als am Arbeitsplatz, als in meiner Gesundheit, als in meinem täglichen Leben. Das gibt es gar nicht. Das wird den anderen Menschen schon unheimlich. Die denken schon, oh, was ist das für ein Mensch? Entweder denken sie, das ist ein Betrüger, oder sie, also irgendwo in irgendeiner Sekte, der will sie da reinziehen, oder der denkt dann tatsächlich, also so perfekt, das kann ich gar nicht sagen, das ist dem unheimlich, mit dem wir uns nichts zu tun haben. Nein, so wie Jesus auch natürlich einzugestehen, dass wir Schwächen haben und Hilfe brauchen.
das ein weiterer Punkt von dem, was uns hier an Jesus auffällt. Und dann durchaus auch andere Leute anfragen, so wie er das hier tut an der Frau. Eben andere Leute fragen, ich brauche Hilfe, kannst du mir in dieser oder jener Frage helfen? Und dann ist hier der nächste Punkt, der dritte Punkt, dass wir uns auch an Menschen wenden, die nicht automatisch in unserer Klasse, Höhe der Ausbildung oder der Gehaltsstufe, ich weiß ja nicht, wonach wir das bemessen, jedenfalls nicht in unserer Sphäre sich befindet, sondern auch Menschen, die eigentlich, die uns nicht so gefallen, die irgendwie so ein bisschen am Rand der Gesellschaft sind, von denen niemand so etwas wissen will, vielleicht auch die am Arbeitsplatz so am Rande stehen, die wirklich vielleicht ein bisschen seltsam sind, komisch aussehen, sich nicht richtig ausdrücken können, eine schlechte Ausbildung haben, immer stottern, wenn sie reden oder was weiß ich. Oder den Penner auf der Straße oder so etwas. Denn was tut Jesus hier? Er macht ja sogar das so revolutionär, dass sowohl seine Jünger als die Frau auch selbst sich total wundern. Die sagen, also Jesus, was machst du eigentlich? Du als Jude, du sprichst mich als Samaritaner an. Die meisten Juden, die haben großen Bogen um Samaria gemacht. Die sind am Jordan entlang gelaufen, 2 Tage Umweg, um nur nicht durch Samaria zu gehen. Und Jesus geht durch Samaria und er geht nicht nur dadurch, sondern er spricht diese Frau sogar an. Total revolutionär. Und dann noch etwas Schlimmeres, er spricht nicht nur irgendeinen Samaritaner an, sondern er spricht sogar eine Frau an. Und eine Frau, von der er weiß, dass sie zumindest Ehebrecherin oder Prostituierte oder sonst etwas ist, dass sie mit vielen Menschen zusammengelebt, Männern zusammengelebt hat. Also total unmögliche Situation dort. Und mit einer Frau, es gab in Israel die sogenannten blindwundgestoßenen Pharisäer, also die von den geistigen Leuten, hat man sowieso gesagt, Frauen, die verführen immer irgendwie zu falschen Gedanken, zur Sünde und so, also mit Frauen höchstens mit der eigenen Ehefrau zu tun zu haben, aber alle anderen Frauen sind eine Gefahr. Deshalb wurden die ja auch in dem Synagogengottesdienst dann hinter so einen Lattenverschlag gesperrt, damit die Männer sie nicht sehen können und die Männer nicht abgelenkt sind während ihres Gottesdienstes durch die Frauen. Und diese wundgestoßenen Pharisäer, das waren diejenigen, die gesagt haben, schon allein nur, wenn ich eine Frau sehe, das kann meine Gedanken verunreinigen. Jedes Mal, wenn ich eine Frau sehe, mache ich die, oder bevor ich sie sehe, wenn ich nur höre oder ahne, sie könnte kommen, mache ich die Augen zu. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert ist. Also eine Frau, Augen zu, hingefallen oder gegen die Wand gelaufen oder sonst irgendetwas. Und Jesus, der hier ein Lehrer ist, den die Menschen, die zu ihm kommen, ja als Rabbi anreden, eben als Lehrer, der sieht nicht nur die Frauen, der spricht die sogar an und dann sogar noch eine Samaritanerin. Also, wir sollen daran denken, überlegt euch, mit wem ihr sprecht. Nicht nur mit dem, der für euch ein Prestige gibt. Vielleicht der neue Kinderarzt, der in der Nachbarschaft wohnt. Naja, das gibt Prestige, nicht? Das ist doch toll, wenn ich bei dem reingehe und mit seiner tollen Villa, das ist ja richtig schön, da zu sein und die Beine auszustrecken. So zum Beispiel. Oder eben mit dem Chef in meiner Firma, das ist was, was sich lohnt. Natürlich, der Chef soll auch was von Gott hören. Kein Problem. Aber denkt auch an die Leute, die am Rande stehen und die sich niemand kümmern. So wie Jesus ja ganz oft. Und das waren ja auch oft diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, die am Rande waren. Zöllner, Sünder, Ehebrecher und so weiter und so weiter. Jesus hat nicht nur zu ihnen gesprochen, aber auch zu ihnen gesprochen. Ich kann euch fragen, wie oft habt ihr schon mit einem Penner auf der Straße gesprochen, wenn der da sein Geld sammelt? Oder macht ihr einen großen Bogen um ihn herum? Wie verhaltet ihr euch in solch einer Situation? Jesu Liebe gilt auch diesen Menschen. Ein weiterer Punkt, also nicht nur auf das Äußere, nicht nur auf das Ansehen zu achten, das sehen wir bei Jesus Christus. Das nächste, Punkt 4 ist, Jesus Christus nimmt seine Anknüpfungspunkte nicht in einer frommen Sache. Eine junge Frau, die bei uns in Basel in der Wohnung, nicht in der Wohnung, im Haus wohnte, die hatte erzählt davon, dass sie einen Freund wieder gesehen hatte. Ein Freund nach langer Zeit, sie fand den richtig cool, früher hatte sie gesagt. Mit dem konnte man richtig was unternehmen. Und jetzt traf sie ihn und der, das Erste, was er ihr sagte, ich bin Christ geworden und wenn du nicht Christ wirst, dann kommst du in die Hölle. Aber du hast eine Chance, du kannst bei uns in die Gemeinde kommen. Und dann war sie erstmal ganz geschockt. Also, weißt du, was ist das für ein Kerl, was ist mit dem los? Der war doch früher ganz umgänglich. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn du kommst, dann musst du einen Rock anziehen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe gar keinen Rock. Dann hat er gesagt, na gut, also dann kannst du zu mir kommen, ich leihe dir von meiner Schwester einen Rock, damit du da kommen kannst. Und die war so fertig, als sie zu uns nach Hause, als sie zurückgekommen ist, musste sie uns sofort erzählen, was ihr da gegangen ist. Und sie hatte gesagt, nein, mit dem werde ich nie widersprechen. Und was hat sie abgelehnt? Hat sie Jesus Christus abgelehnt, diese Frau? Nein, sie hat diese dumme Art und Weise dieses jungen Mannes, der wahrscheinlich wirklich zum Glauben gekommen ist und der total begeistert davon war, das war ja gut, aber diese dumme Art des Mannes abgelehnt und deshalb vielleicht Jesus Christus abgelehnt. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir den Menschen gegenüber? Und Jesus tut das hier nicht mit irgendwelchen frommen Sprüchen, sondern erstmal mit einer ganz natürlichen Sache. Er redet über das Essen, über das Trinken, eben über das Trinken, über Durst, was ganz Alltägliches. Und so sollten wir auch mit anderen Menschen zuerst einmal ins Gespräch kommen. Dann sehen wir, wie geht Jesus nun auch mit Beleidigungen um? Wir müssen ja damit rechnen, die Leute lachen vor uns, machen sich ein bisschen lustig, nicht? Und so macht diese Frau das ja auch bei Jesus. Da sagt Jesus eben zu ihr, ja, wenn ich dir, ich kann dir Wasser des Lebens geben, nicht? Und dann sagt sie, ja, also, das kann man ja gut sagen, nicht? Wie willst du das mir denn geben? Hast du was zu schöpfen, nicht? Mach, zeig mir mal, wie geht denn das? So ein bisschen, nicht? Also du willst mir was zu trinken geben, du hast doch mich gefragt, damit du überhaupt das klein bisschen Wasser haben kannst. Und wenn du das Wasser da im Brunnen nicht mal haben kannst, wie willst du mir dann Wasser geben, wovon ich nie wieder durstig werde? Keine Chance. Also sie macht sich ein bisschen lustig. Und wie reagiert Jesus darauf? Gar nicht. Er lässt sich nicht provozieren. Er redet einfach weiter. Er geht dort weiter. Und so sollen wir auch davon lernen, das wäre Punkt 5, uns nicht in einem Gespräch provozieren zu lassen, nicht in eine Ecke drängen zu lassen, sondern unser Ziel, wie Jesus das hatte, hier auch im Blick zu behalten. Punkt 6, wie gehen wir mit Ablenkungen um? Diese Frau, der wird das nun langsam unbehaglich, ihr kommt das näher und dann merken wir, sie weicht aus. Nicht? Sie merkt plötzlich, unser Jesus weiß sowas für mich. Und dann fragt sie plötzlich, wichtige theologische Frage natürlich, eben, wo soll man denn beten? Also sollen wir hier beten oder sollen wir da beten? Wir könnten ja sagen, in dem Zusammenhang, was hat das mit dem Beten zu tun? Warum fragt die Frau plötzlich, wo man am besten beten soll? Natürlich, wir wissen, das war eine wichtige Frage für die Samaritaner und für die Juden, aber eigentlich in diesem Gespräch total unsinnig. Und wie geht Jesus darauf ein? Nun, er sagt nicht, also diese Frage, was willst du überhaupt, Frau? Also entweder reden wir jetzt darüber oder darüber, sondern er geht darauf ein, gibt eine kurze und knappe Antwort und kommt dann zu seinem Thema zurück. So sollten wir auch sein. Im Gespräch habt ihr das vielleicht gemerkt, den Leuten wird das unangenehm, plötzlich werden sie, fühlen sich persönlich angesprochen, dann kommen sie und sagen, ja, aber überhaupt die Kirche, und das sind ja alles Betrüger, und die Kreuzzüge, da wurden ja die Christen, haben ja die Ungläubigen umgebracht, oder die Evolution ist ja sowieso alles durch Zufall entstanden, und dann kann man zwei Wege wählen. Entweder man kann dann 5 Stunden über Evolution reden und kommt am Ende doch zu keinem Ergebnis dabei, bei vielen dieser Menschen, weil die sich nicht selbst knapp, prägnant ein paar Worte dazu sagen und dann wieder zurücklenken zu dem eigentlichen Gespräch, so wie Jesus es tut. Und dann weiterkommen. Das war Punkt 5. Punkt 6 dabei ist nun, dass Jesus den Weg findet von dem Alltäglichen zu dem Geistlichen. Er nimmt das Wasser und nimmt das Wasser plötzlich als Beispiel und sagt, ja, du hast doch Durst, nicht? Und ich habe auch Durst und siehst du, das ist dein Problem in deinem Leben. Immer wieder musst du hier rauslaufen, Mühe und ich kann dir was geben, da bist du nicht mehr durstig. Und er weckt dadurch, er geht jetzt, das war der Punkt 6, eben von dem Alltäglichen zu der Praxis hin. Punkte, wie mir das ergegangen ist, ist beispielsweise, wir saßen so in der Besprechungszimmer am Morgen, bevor die Arbeit begann, und dann lag da die Zeitung, und dann war da ein Unglück, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das, aber nehmen wir mal an, das war so ähnlich wie in China, die Leute waren ertrunken, und dann wieder, wie fürchterlich, wie kann das nur passieren und so, und dann habe ich darüber gesprochen, ja, eben natürlich, aber es kann auch uns passieren, was ist dann, wenn wir tot sind, was kommt danach, keiner von uns ist ja sicher dabei, und plötzlich waren wir mitten im Gespräch über geistliche Sachen. Oder ein anderer Mann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat gesagt, ja, ich probiere immer aufhören zu rauchen, aber ich komme von diesem Rauchen nicht los. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also wir als Menschen, wir sind gebunden, dann alleine können wir davon auch nicht loskommen, aber ich habe jemanden kennengelernt, tatsächlich hatte ich das vielleicht vorher jemanden kennengelernt, der im Glauben davon losgekommen ist, weil Gott ihm geholfen hat. Und ja, habe ich ihm gesagt, eben, wenn Gott dazu Kraft gibt, dann kann man davon loskommen. Und wir waren mitten im Gespräch über den Glauben. Von alltäglichen Dingen, die diese Menschen bewegen, zu einem Glaubensthema zu kommen. Punkt 6. Punkt 7 ist dabei, die Fragen bei der Person zu wecken, den nicht zu überfahren, so wie ich das jetzt bei euch tue hier, also indem ich euch einen ganz langen Monolog halte, also so solltet ihr es nicht tun, indem ihr jetzt sagt, oh, endlich die Chance, jetzt sitzt er da und er kann nicht raus und ich stelle mich vor die Tür und jetzt erzähle ich dem den ganzen Heilsplan von vorne bis hinten und erst wenn er sich bekehrt hat, dann kommt er hier raus. Also, sondern Jesus macht das ganz anders. Bei Jesus ist das so, er stellt etwas in den Raum, er sagt, ich will dir dieses Wasser geben. Und die Frau fragt, ja, was ist das? Wie geht das? Erzähl noch mehr. Und dann sagt sie, ja, woher weißt du das? Und wie ist das mit dem Messias? Und so weiter und so weiter. Jesus weckt durch, er gibt kleine Bröckchen. Und dann wartet er darauf, wie reagiert die Frau darauf. Und so sollen wir es auch tun. Nicht zu viel auf einmal. Weniger ist mehr in solch einem Fall, können wir hier von Jesus lernen. Und auch immer wieder zurückfragen. Jesus fragt ja immer wieder zurück. Hat die Frau verstanden? Weiß sie, worum es geht? Und plötzlich merkt er, die hat gar nicht geschnallt, worum es geht. Dann erklärt er nochmal etwas. Nochmal vertiefend dazu. So macht es Jesus. Nicht in einer langen Monolog alles Mögliche zu erzählen, weil das vielleicht die einzige Chance ist, wo die Person etwas davon hört, sondern gerade da zu vertiefen, an der Stelle, wo diese Person noch mitdenken kann, wo sie noch mit dabei ist. Auch das können wir von Jesus lernen. Das war nun Punkt 7. Punkt 8 ist dabei, dass wir hierbei lernen können, dass wir trotzdem bei der Wahrheit bleiben. Das ist ja oftmals tatsächlich eine brenzlige Situation. Ihr sitzt da und wisst, das ist ein ausgebildeter, moderner, Mensch, und dann kommt es nun plötzlich über Hölle oder über Teufel, oder er fragt euch, ja, kann man wirklich verloren gehen, und gibt es wirklich Gott, und ihr drückt euch da herum, ja, und dann, ja, so eigentlich, naja, so, natürlich nicht so wie im Mittelalter, aber irgendwie so in der Entfernung von Gott sind die Menschen, und ja, sie sind halt nicht ganz bei Gott, nicht, und irgendwie ist es doch viel besser als Christ, und drückt ihr euch herum. Wie macht Jesus es hier? Bei einer ganz brenzlichen Frage. Oder ich habe das eben schon im Gespräch gehabt, da hat jemand einen Ehebruch gelebt, hat mich dann ganz offen gefragt, ja, wie soll man denn so mal heiraten oder nicht und so. Und ja, was macht ihr dann? Dann denkt ihr, ja, so, wir dürfen ihm das nicht sagen, nicht? Sonst plötzlich hört er ja nicht mehr zu, dann, was ich ihm noch vom Glauben sagen will. Und wie macht es Jesus hier? Da fragt die Frau mit dem Gebet, nicht? Wo soll man beten? Und was sagt Jesus? Er stößt sie vollkommen vor den Kopf. Er sagt, ja, also ihr wisst ja nicht, an wen ihr betet, aber wir als Juden, wir beten an der richtigen Stelle. Bei den Juden ist das heil, sagt er. Ja. Eigentlich würden wir sagen, also total, also keine Kompromisse schließen, warum gibt ihr hier nicht klein bei und sagt, naja, also da können wir ja später drüber sprechen und überhaupt ist das ja nicht so wichtig und nein, er gibt hier bei dieser Frage, die scheinbar eine Frage von der Frau ist, ehrlich darauf antworten. So sollten wir auch sein. Wir sollten nicht in unsere Formulierungen brutal sein, dass wir den anderen fertig machen, aber wir sollten bei der Wahrheit bleiben und die Wahrheit auch nicht irgendwie verwässern und verfälschen. Das wäre Punkt 8, denn das tut Jesus hier auch nicht. Und dann kommen wir zu Punkt 9. Punkt 9 ist, dieser Person, mit der wir sprechen, immer eine Rückzugsmöglichkeit lassen. Das tut Jesus auch. Er lässt die Frau gehen. Er sagt nicht, halt Frau, bleib hier. Du musst ja erst nochmal zum Glauben kommen. Sondern er sagt, gib dir sogar Möglichkeit, ja, wenn du willst, geh hin, geh, hol deinen Mann und so. Oder später, sie läuft weg. Er läuft ihr nicht nach. Sie geht weg. Sie kommt hinterher wieder zurück. Eine Person die Möglichkeit lassen, sich zurückzuziehen, ein Gespräch zu beenden. Und jetzt komme ich eben wegen der Zeit nur noch zu Punkt 10. Dann lassen wir das dabei. Aber ich denke, wir können dabei schon einige Punkte lernen. Punkt 10 ist dabei nämlich, dass wir auch vor anderen Menschen, nämlich vor Christen, nicht plötzlich da klein beigeben, es uns peinlich ist. Denkt hier, da kommen plötzlich die Jünger zurück, nicht? Jesus ist da im Gespräch, da könnt ihr ja sagen, jetzt sieht mich niemand. Dann kommen seine engsten Freunde zurück und die sehen ihn, schauen ihn mit großen Augen an und plötzlich, also Jesus könnte sich ja distanzieren, nicht? So wie Petrus das ja beispielsweise tut, erinnert euch, wo er von Paulus ermahnt wird, weil er eben erst einmal die Distanz sucht zu den Heiden, eben nur nicht mit den Heiden zusammen zu sein, nicht? Beziehungsweise, wo die Juden aus Jerusalem kommen und er sich dann distanziert von den Heidenchristen und so und er dann ermahnt werden muss von Paulus. Ja, und so, wo sollten wir gerade nicht sein, so wie Jesus hier eben auch nicht ist, sondern auch dazu stehen. Warum nicht? Und auch wenn ihr mit einem Freund, weil der ihm das wichtig ist und ihr mit ihm Gemeinschaft pflegt, mal auf einen Fußballplatz geht oder einen Kinofilm anschaut, dann könnt ihr das auch ruhig vor anderen Christen so stehen lassen. Vorausgesetzt ist es jetzt nicht nur ein Alibi für euch, weil er sagt, naja, also ich will ja unbedingt dieses machen und eigentlich ist er ganz unmoralisch, aber am besten nehme ich einen unmoralischen Menschen mit, dann kann ich das auch tun. So natürlich nicht. Sondern, dass wir so wie Jesus, wir sind hier im Gespräch und stellt euch vor, ihr seid auf dem Marktplatz, bei euch in der Stadt, alle kennen euch und dann seht ihr nun mal, schaut euch um, da ist ein Penner und ihr geht dann auf ihn zu, sprecht mit ihm und dann plötzlich seht ihr euren Gemeindeältesten dort vorbei und ihr sitzt mit ihm auf einer Bank und vor euch steht gemeinsam die Rotweinflasche und ihr denkt euch jetzt, und vielleicht in dem Moment kommt er sogar noch und sagt, hier, willst du auch mal einen Schluck, nicht? Und dann, in dem Moment kommt euer Ältester da vorbei und ihr springt schnell auf und tut so, als ob ihr was verloren habt dort auf dem Boden. Und würdet ihr so reagieren, das wäre menschlich, nicht? Mein Ansehen, das verliere ich jetzt vor anderen Menschen, vor meinen Nachbarn, vor den anderen Gläubigen. Und das tut Jesus hier nicht, das wäre Punkt 10. Sondern wenn er auf den Menschen ausgerichtet ist, dann das auch vor anderen Menschen so einzugestehen. Und das, jetzt haben wir die Punkte, einige der Punkte genannt, was hier, und lest euch das nochmal durch. Es sind unheimlich viel darin, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, wo wir von lernen können, wie wir mit Menschen umgehen. Und die Auswirkung, die wir hierbei sehen, die ist ja immens. Also die Auswirkung, es kommt diese Frau zum Glauben, es kommen in dieser Stadt lauter Leute zum Glauben. Und wodurch? Es passiert ja nicht irgendein spektakuläres Wunder oder so. Es wird keiner gesund, von dem wir das lesen, keine Dämonenaustreibung oder so etwas. Und wir lesen sogar am Ende, wodurch kamen die Leute zum Glauben? Erstmal sind sie neugierig geworden durch das, was die Frau gesagt hat. Also die hat mir was aus meinem Leben gesagt. Und am Ende, was lesen wir? Wodurch sind die Leute zum Glauben gekommen? Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland ist. Das heißt, das war nur so der erste Anreiz, wodurch sind sie zum Glauben gekommen? Weil Jesus sich Zeit genommen hat, mit ihnen gesprochen hat. Und Zeit nehmen, das müssen wir hier sehen. Jesus hat es eilig gehabt, ist dadurch gegangen. Nicht um den Umweg um Samaria gegangen. Was lesen wir hier? Eilig gehabt, blieb draußen vor der Stadt stehen. Da kommen die Leute, fragen ihn, wollen ins Gespräch kommen. Und was macht Jesus? Er ist bereit, seine Pläne total über den Haufen zu werfen. 2 Tage lang bleibt er bei ihnen in der Stadt sicher. Redet mit ihnen, spricht mit ihnen, predigt zu ihnen. Seelsorgerliche Gespräche führt er dort. Und das Ergebnis ist, Gott stellt sich dazu, Menschen kommen zum Glauben. Und da können wir auch sicher sein, wenn wir bereit sind, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auszuführen, dann ist es nicht nur ein Gewinn für uns, nicht nur ein Gewinn für unsere Gemeinde, nicht nur, dass Menschen gerettet werden und zu Gott kommen, sondern es ist eben so, dass Gott direkt darauf antwortet, dass wir sehen werden, Gott stellt sich dazu, Menschen werden gerettet werden, Menschen kommen dazu, nicht nur für uns, nicht nur für unsere Gemeinde, nicht nur für diese Menschen, sondern Gott wird sich da zeigen in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, indem Menschen neues Leben erfahren und andere ringsherum das mitbekommen. Und das sehen wir immer wieder im ganzen Neuen Testament, wenn wir durchgehen würden, da, wenn Menschen gehorsam sind, dem Willen Gottes nachzugehen. Wir haben also gesehen, es gibt viele Gründe, dass wir hingehen sollen, um den Menschen, mit denen wir leben, etwas vom Wort Gottes weiterzugeben. Wir sehen den Befehl Gottes, wir sehen Vorbilder in der Bibel, wir sehen, es bringt etwas für uns, eine Bereicherung für unser Leben, für unsere Gemeinde, neue Freunde. Es ist ein Ausdruck der Liebe, eine Konsequenz unseres Wissens, der Verlorenheit der Menschen. Es gibt Punkte, die uns abhalten, wie Bequemlichkeit, Menschenangst, Faulheit, Unwissenheit, Einfallslosigkeit und so weiter. Darüber hinaus haben wir gesehen, wie Jesus Gespräche führt und haben da einige Punkte kennengelernt, eben diese 10, an die ich euch erinnere, praktische Beispiele aus dem Alltag, kurze Worte, kurze Sätze, die ihr gebraucht, immer mal wieder nachfragen, praktische Beispiele, die verbunden sind mit Punkten in der Ewigkeit, also wo man Bezug schlägt, Situationen im Augenblick zu nutzen, selbst wenn es einem schlecht geht, man sich nicht topfit in der Situation fühlt, in der Abhängigkeit Gott gegenüber zu sein, immer auch klar die Wahrheit zu sagen, selbst wenn es in dem Moment unangenehm ist, auch zu Menschen zu gehen, zu denen wir keinen Prestigevorteil haben und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir,